Ich habe mir als Thema genommen, eine geistliche Bewegung vom Rande her. Ich bin auf das Thema gekommen, dass wir ja alle darüber klagen, dass in der Kirche eigentlich kaum noch Bewegung da ist. Dass irgendwo ein geistlicher Stillstand eingetreten ist, dass wir alle irgendwo das Gefühl haben, es geht nicht weiter. Wir treten auf der Stelle, arbeiten uns an verschiedenen Themen ab, aber irgendwo spüren wir, dass wir hängen geblieben sind. Ich habe in diesem Bild von diesem Denkmal, über das ich gleich noch etwas sagen werde, das steht in Heiligenkreuz, bin ich eigentlich so ein bisschen auf das Thema gekommen, geistliche Bewegung vom Rande her. Das ist ein Denkmal, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, das soll theologisch die Geburt Christi darstellen und die Huldigung, die es danach erfährt. In der Heiligen Schrift sind zwar nur die Heiligen Drei Könige und die Hirten genannt. Aber hier in diesem Bild soll eigentlich die ganze Welt, vielleicht kann man es schon mal einmal weitermachen, ich habe es ein bisschen näher rangekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das Jesuskind erkennen, es ist so ein bisschen versteckt, ich sehe es aus diesem Winkel jetzt selber nicht so wirklich. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht hier weg. Also wenn es jemand gefunden hat, dann bitte gerade zeigen. Haben Sie es alle? Ist so halb verdeckt. Ist so halb in der, genau. Und in diesem dynamischen Wogen, habe ich gedacht, ist vielleicht sehr schön ausgedrückt, wonach wir uns eigentlich alle sehnen. Dass wir wieder eine Mitte haben, ein Ziel haben, wo wir spüren, da geht es drauf zu. Wo wir aus eigenem Antrieb, nicht weil uns einer zwingen würde, dieses kleine unscheinbare Wien kann ja niemanden zwingen, aber das eben so anziehend ist, dass wir spüren, wir haben wieder diese geistliche Mitte, diese geistliche Richtung. Und diese Bewegung, daher der Titel, kommt vom Rand. Also es geht nicht von dem Kind aus, das fast versteckt ist, sondern wir spüren, dass ein ganz großer Trieb, ein ganz großer Drang eben in diese Mitte zu kommen. Also geistliche Bewegung vom Rande her. Also von dem allen, woher immer diese Leute kommen. Normalerweise denken wir ja andersrum. Wenn wir uns mit sozusagen Randgruppen auseinandersetzen, dann zieht es uns sozusagen eher an den Rand, also quasi aus der Mitte weg. Wir sagen, wenden uns um aus unserer christlichen Haltung heraus und suchen ein Objekt für unsere Hilfe, für unsere Verkündigung, für das Zeugnis, das wir schenken wollen. Es gibt ja große Heilige, Elisabeth von Thüringen, haben wir gerade gefeiert, oder schon eine Weile jetzt, oder die bekannte Mutter Teresa. Also die Not motiviert, etwas zu tun, sich an den Rand zu bewegen, aus der Mitte weg, nach außen zu treten und etwas von dem, was wir da in der Mitte zu empfangen glauben, sozusagen nach außen zu tragen. Das kann eine große Befriedigung sein, etwas zu tun auf den Rand hin. Aber was ist dieser Antrieb überhaupt, erst vom Rand in die Mitte zu kommen? Das waren so die einleitenden Überlegungen, die ich schon vor über einem Jahr dazu angestellt habe. Ausgangspunkt war, vielleicht können wir es gerade nochmal zurücknehmen, dass ein Bild dieses Denkmal in Heiligenkreuz, das Denkmal wurde von Philippe Lejeune entworfen, das ist ein französischer Maler, geboren am 15. November 1924 in Montrouge in Frankreich, Gründer der Schule von Etampes, sagt mir auch nicht wirklich etwas, so ein bisschen zusammengetragen. 1995 zum Peintre de l'Armée de Terre und 2006 zum Chevalier de la Légion d'Honneur ernannt. Also das sind scheinbar so französische Ehrentitel. Er muss also ein sehr bekannter französischer Künstler sein. Das ist zugleich eine Sonnenuhr, und zwar die einzige Sonnenuhr der Welt, die auch in der Nacht funktioniert. Sie wird angestrahlt, nicht? Also sozusagen zeigt dann allerdings immer nur eine Uhrzeit. Aber am Tag wandert wirklich der Schatten über das ganze Bild und zeigt, dann sieht man jetzt hier nicht, ist auch eingezeichnet dann die jeweilige Uhrzeit an, eben durch diese Säule. Deswegen steht das im Mittelpunkt und man kann eigentlich nie das Bild in der Gesamtheit ohne diese Trennlinie sehen. Stellt, wie gesagt, Epiphanie dar, also die Menschwerdung des göttlichen Wortes, und soll zugleich ein Denkmal für Dignitatis Humanae, also die Konzilskonstitution über die Religionsfreiheit sein. Also ich erkläre es mir ein bisschen daraus eben, dass nicht aus dem Zwang heraus irgendjemand zum Glauben gezwungen werden soll, sondern es soll eben diese Kraft aus der Mitte soll so anziehend sein, dass die Menschen von sich aus kommen, je nach ihrem Stand, nach ihren Fähigkeiten. Wenn man also sich das Denkmal noch genauer anschauen würde, dann würde man eben diese feinen Differenzierungen zwischen den Möglichkeiten und Chancen, die wir Menschen haben, auf unterschiedlichem Niveau eben die Wahrheit zu erkennen, das würde man dann dort sehen. Es ist das uns bekannte weihnachtliche Bild. Ich darf noch einmal den biblischen Text dazu vorlesen. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen hatten, denn alles war so gewesen, wie es ihnen gesagt worden war. In diese Geschichte hineingelegt ist also die tiefe Sehnsucht nach der Einheit der Menschen, dass sie sich in diesem Kind wiederfinden, in seiner Schwäche, in seiner Kleinheit, in seiner Armut, sich an eigenen Herzen berühren lassen. Ohne Ansehen der Rasse, der Religion, der sozialen Gruppe, ob gelehrt oder ungebildet, Arme und Reiche, Mächtige und Schwache, alle sollen dazukommen. Das ganze Volk Dem ganzen Volk ist das Heil versprochen, wie die Engel verkündet haben. So soll die christliche Hoffnung sein. Heil, Inkarnation, also Fleischwerdung des göttlichen Wortes, das konkret und angreifbar wird. Aus den kleinen Anfängen des Kindes soll etwas Großes werden. Aber zuvor findet eben diese Bewegung vom Rand her statt. Eine Metapher, wenn Sie so wollen, dafür, dass aus dem Dunklen heraus etwas ins Licht treten soll. Dass wir gerufen sind, ihm zu folgen. Das Problem dabei ist, dass wir in jedenfalls im Evangelientext eigentlich so gar nicht vorkommen. Wir sind weder die großen Gelehrten, noch sind wir einfach die armen Hirten. Ich meine deswegen, dass wir uns nicht einfach hin mit den Hirten identifizieren sollten, hat einen einfachen Grund. Es gibt einen Professor Talmon, der lehrt in Jerusalem, und er schreibt, dass die Hirten, die dort waren, wahrscheinlich die unterste Kaste der Hirten waren. Ich weiß nicht, ob es in Talmud steht, könnte natürlich sein, dass die weißen Schafe nur als rein gegolten haben und seien abends in die Ställe der Stadt gebracht worden. Die gefleckten Schafe seien in Ställe außerhalb der Stadt zurückgekehrt. Die schwarzen Schafe aber galten als unrein und hätten das ganze Jahr hindurch mit ihren Hirten draußen bleiben müssen. Daher konnte es überhaupt erst zu der Szene kommen, wie der Professor sagt, dass die Hirten des Nachts eben mit einer Herde auf den Feldern lagern, während die anderen Schafe alle im Stall oder in den Hürden sind, also die reinen oder irgendwie halbreinen Schafe. Ist angeblich eingewandt worden, dass diese Szene gar nicht so realistisch sei, und er antwortet darauf. Wenn wir in der Logik bleiben, dann waren diese Hirten wirklich die unterste Kategorie. Also nicht die sozusagen Hirten, wie wir es uns spätestens seit dem 18. Jahrhundert mit der Hirtenromantik vorstellen, nicht Marie Antoinette, der Bauernhof, wo wir eben doch aus dieser übersättigten Situation, die wir heute auch sehr gut kennen, eben vom freien Landleben träumen, wo alles luftig und frei ist und man gesund lebt. Diese Hirten, die gehörten eher zu einer anderen Kategorie. Vielleicht mal weiter. Das war jetzt das Näher. Die gehörten vielleicht eher, es ist leider sehr unscharf, weil ich das Bild, also ich habe es in dieser Größe nie ausprobiert, die gehörten wahrscheinlich eher zu dieser Kategorie von Menschen. Menschen am Rande. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Das sind Gelegenheitsarbeiter in Südamerika. Unterste Kategorie. Schlägereien, Brutalität im Alltag, Alkohol. Wie wird der Umgang dieser Männer mit ihrer Sexualität sein? Und ich glaube, der Mensch gibt ja so eine menschliche Konstante. Die Hirten von damals, wenn sie wirklich diese unterste Kategorie angehörten, die werden eher so ausgeschaut haben, auch in ihrer moralischen Qualität. Es waren, wenn sie unreine Tiere hüteten, wohl selber auch eher die Ausgestoßenen. Vielleicht auch in moralischer Hinsicht gar nicht mal so zu Unrecht. Und Von diesen Menschen geht nun die Bewegung in die Mitte hinein, aus. Merkwürdig. Also es ist ja, wenn wir uns heute diesen Menschen nähern, können wir uns eine gewisse Verunsicherung nicht entziehen. Ich merke das auch selbst, je mehr ich mit Leuten zu tun habe, die eher am Rande angesiedelt sind. Also das Erste, was man oft zu hören bekommt, ich brauche dies oder dies. In einer ganz unbefangenen Art, die ich manchmal auch fast als eine Art Überfall empfinde. Wo man sagt, wo auch ganz, ganz ungeniert materielle Forderungen formuliert werden, Bedürfnisse, die diese Menschen haben. Und ich, als Vertreter der Kirche, soll sie befriedigen. Das kann von einem Tabak nicht, bis hin zu einer Wohnung gehen oder zu einer Arbeitsstelle, die ich mir irgendwo herausziehen soll. Das verunsichert und macht einen oft ratlos. Das kann auch zerstörerisch sein, nicht? Man merkt es ja auch in Familien, drogenabhängige Kinder. Das kann ganze Familien zerrütten, weil eben immer wieder dieser Drang kommt, ich brauche, ich will, ich. Ja, und ich nehme mir es, gib es mir, nicht? Dieses unglaubliche Drängen. Diese auch Gewalttätigkeit, nicht, die davon ausgehen kann. Ich kann mich an eine Szene erinnern am Hauptbahnhof. Ich war nicht selbst da, aber man berichtete mir, eine ganz friedliche Szene ist plötzlich in Gewalt umgeschlagen. Wo eigentlich ganz friedlich die dortigen Leute eben dort saßen und auf einmal war irgendein nichtiger Anlass und es wurde eine kleine Messerstecherei daraus. Ich war selbst nicht da, hab's mir dann erzählen lassen. Aber selbst das, und da war für mich eigentlich der spannende Punkt, habe ich eigentlich in der Heiligen Schrift wiedergefunden. Diese Energie, diese Bewegung vom Rande her, dieses fordernde Drängen in die Mitte hinein, habe ich auch in der Heiligen Schrift wiedergefunden, und zwar auch im Zusammenhang mit dem Bild der Hirten. Und zwar einmal bitte weiter. Das ist auch, das ist jetzt ein Schlachtengemälde, da geht es um die Schlacht um Wien. Ich habe das einfach mal so ein bisschen breit gemischt, also auch, dass man so in europäischen Geschichte ein bisschen wiederfinden. Man kann ja auch da frei assoziieren. Ich glaube, das ist von Franz Geffels, das Bild. Und zwar stammt es aus Jeremia 6. Flieht ihr Leute von Benjamin, hinaus aus Jerusalem. Stoßt in Tekoa in die Trompete und richtet über Bet Kerem ein Zeichen auf. Denn von Norden droht Unheil und großes Verderben. Die Schöne und Verwöhnte, die Tochter Sions, ich vernichte sie. Jetzt kommt es, Hirten kommen zu ihr mit ihren Herden. Sie schlagen rings um sie ihre Zelte auf. Jeder weidet seinen Bereich ab. Ruft gegen Sion den heiligen Krieg aus. Das habe ich unglaublich spannend empfunden. Und wenn man es jetzt auf der Matrix der Hirtengeschichte liest, nicht bei Lukas, diese Szene, ich habe auch das Bild gewählt, weil es ja auch so, weil man sich es vielleicht ganz gut vorstellen kann, nicht so die Herden, die wie Soldatenscharen, die wie ein Heerlager um Jerusalem sind. Dieses bedrohliche Bild hat der Schreiber von Jeremia 6 wahrscheinlich im Kopf gehabt, nicht? Jerusalem wird von den fremden Heeren, die so zahlreich sind wie große Herden. Und die lagern rings um Jerusalem, ruft gegen Sion den heiligen Krieg aus. Also Hirten und Herde geradezu als Symbol der fremden Völker, der Heiden, die immer wieder Jerusalem belagern und es zu Fall bringen wollen. Die Bewegung vom Rand her ist eine gewalttätige. Nicht aufbauend, friedfertigend, verständigend, sondern abreißend, zerstörend, auflösend. Durchaus bedrängend. Also wenn wir mit dem Rand, auch mit dem sozialen Rand in Kontakt kommen, dann tritt uns das, glaube ich, durchaus entgegen. Auch dieses gewalttätige Potenzial, dieses Zugreifen, dieses in die Mitte drängen. Durchaus mit einer gewissen Energie und Gewalt, auch aus einem Gefühl des sozialen oder juristischen Unrechts heraus. Und so deutet es auch Jeremia. Denn so spricht der Herr der Heere: Fällt eure Bäume und werft einen Wall auf gegen Jerusalem. Das ist die Stadt, von der erwiesen ist, alles in ihr ist Unterdrückung. Also dieses Gefühl der sozial Randständigen, betrogen worden zu sein und es sich jetzt holen zu müssen, mit List, aber auch mit Gewalt. Das, glaube ich, steckt darin drin. Jerusalem und das Allerheiligste ist existenziell bedroht. Dieses Bild der Hirten, ich bin der Festung, ich kann es nicht beweisen, aber die Evangelisten haben die Heilige Schrift eigentlich so gut gekannt, dass wenn sie über die Hirten, die auf dem Feldlagern geschrieben haben und das eben in Zusammenhang bringen mit der Geburt des Königs, dass sie nicht auch eine Stelle wie Jeremia 6 irgendwo im Hintergrund hatten. Nicht Hirten kommen zu ihr mit ihren Herden, sie schlagen rings um sie ihre Zelte auf, jeder weidet seinen Bereich ab. Und zu diesen Heiden ist ja Christus letztlich auch gesandt. Nicht? Man kann nachher die Römer sagen, das Holz des Kreuzes ist ja auch schon das Holz der Krippe, wo die Kirchenväter immer wieder darauf hinweisen. Also hier ist eine, glaube ich, eine sehr große Nähe da. Nicht? Die Energie vom Rand her ist Gewalt, ist ein Zudringen in die Mitte, ist ein Kampf um Jerusalem. Also das Allerheiligste, wo Christus ja auch dann letztlich gekreuzigt, geschlagen wird, niedergedrückt wird von dieser Macht, aber eben zu ihrem Heil. Denn zu diesen Heiden, zu diesen großen Herden mit ihren Hirten ist Christus ja gesandt. Sie merken, ich spiele gerne mit diesen biblischen Bildern und versuche sie, ohne den Anspruch zu haben, jetzt damit immer 100% richtig zu legen. Ich schiebe sie gerne ein bisschen übereinander. Die Frage ist, wie stellen wir uns dabei? Wir haben ja gesagt, wir kommen, jedenfalls wenn wir uns nicht mit den Gelehrten, also mit den drei Königen identifizieren wollen und auch nicht mit der untersten sozialen Gruppe, die wir damit identifizieren können. Wie stellen wir uns selber damit? Ich kann es eigentlich nur von mir her sagen, wie ich versuche, damit umzugehen, mit diesem drängenden Potenzial, mit dieser Energie vom Rand her, die mich wirklich manchmal herausfordert, bedroht und manchmal auch sehr bedrückt macht. Ich glaube, das entscheidende Geistliche dabei ist die Frage, die mich bedrängende Frage: Was ist mein Verhältnis zu meinen Sehnsüchten, zu meinem Drängen, zu meinem inneren Unbedingtwollen, zum Materiellen, aber eben auch zur Frage der Kontrolle, also der Macht, des Zugriffs auf meine Lebenssituation, auf meine Gemeinschaft, auf meine Freundschaften, auf andere Menschen, mein Bedürfnis, andere kontrollieren zu wollen, auszutricksen, aber auch dominieren zu wollen. Wie stelle ich mich dazu? Ich glaube, der erste Schritt dazu war, Entschuldigung, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Einerseits mit dem moralischen Anspruch an mich selber. So sollst du nicht sein. Du sollst brav sein, lieb sein. sollst dich moralisch gut verhalten. Oder mir einzugestehen, dass ich auf irgendeine Weise ganz ähnlich handle. Meine Bedürfnisbefriedigung ist nur sozial unauffälliger. Dadurch, dass ich die Möglichkeit habe, ständig auf Dinge zuzugreifen, auf die Unterhaltung, sei es Internet, mein Kühlschrank steht mir immer offen, nicht? Merkt man ja auch. Ich kann mich ins Auto setzen, mein Freiheitsbedürfnis befriedigen. Was wäre, wenn das alles mir auf einmal abgeschnitten wäre? Oder was passiert tatsächlich, wenn mir das auf einmal abgeschnitten ist? Bin ich da nicht genauso drängend, genauso fordernd, genauso interessiert am ganz platten Materiellen oder am ganz platten haben wollen, sagen wollen, durchsetzen wollen, wie jene anderen auch? Und ich glaube, dass gerade darin, indem ich mich versuche, ihnen darin anzunähern, indem ich versuche, ein Stückchen von diesen Möglichkeiten, die ich habe, die sie nicht haben, abzugeben, zu teilen, mich zu öffnen, dass darin auch ganz viel Heilung für mich stecken kann. Und eben dadurch, dass eben überhaupt erstmal diese Frage, diese Selbstreflexion in mir virulent wird. Das habe ich immer als, in dem vergangenen Jahr, wo ich so ein bisschen in diesen Kreisen unterwegs bin, habe ich immer für mich als eine große und durchaus heilsame Anfrage empfunden. Das Wunderbare daran ist, geschieht noch etwas anderes. Je mehr ich das sozusagen selber eingestehen kann, mir zubilligen kann, dass ich, wie gesagt, nur ein bisschen domestizierter, aber genauso wütend und ja gewalttätig ins Haben, ins Seinwollen hineindränge, indem ich mir das eingestehe, geschieht oft eine ganz neue Art der Begegnung. Denn das Letzte, was diese Menschen wollen, ist noch jemand, der sie behandelt, therapiert, irgendwie ja quasi wie auf einem Operationstisch sozusagen operiert, auf sie zugreift. Auch gerade in ihrer Schwäche, in ihrer Not, in ihrer Verletztheit und auch in ihrer Falschheit, in dem, ja, wie sie eigentlich nicht sein sollten. Sondern das, was sie wünschen, ist Menschen, die ihnen auf Augenhöhe begegnen. Damit ist nicht gemeint, dass ich mich nun in die gleiche Situation begeben müsste wie sie, dann dazu müsste ich mich an den Bahnhof legen. Ich meine, dieses schlechte Gewissen auch ein bisschen dabei, wenn wir geben, wenn wir spenden, denen geht's ja immer so viel schlechter. Das ist nicht gemeint. Konsequent zu Ende gedacht, müsste ich mich ja daneben legen. Aber das ist nicht notwendig. Ich glaube, je mehr ich selber eingestehen kann, dass es auch in mir diese Art Kampf gibt, dieses Kampf um Jerusalem, dass auch in meinem Herzen diese Herden mit ihren Hirten in Massen auf diesen Hügeln sind und ins Innerste vordrängen wollen, zugreifen wollen auf das mit Macht, was sich nur freien Herzens schenken lässt. Eben von diesem kleinen Kind, dann kann ich auch anderen Menschen darin, die sozial auffälliger dasselbe tun, auf einer ganz anderen Ebene begegnen, freier und auch für sie, denke ich, erlösender. Das Weihnachtsgeschehen oder hier dieses adventliche Geschehen, das ist, denke ich, nicht zuerst aufbauend, nicht zuerst schaffend, nicht zuerst sozusagen moralisch uns herausfordernd, nun ganz anders zu sein, nicht sozusagen von der Mitte her auf den Rand zuzugehen, sondern es ist für uns offenbarend, wo wir eigentlich stehen. Es ist sozusagen Freilegung unserer tiefsten inneren Sehnsucht, der wir uns häufig gar nicht bewusst sind oder uns ihrer sogar schämen. Dieses so anzunehmen, daraus erwächst die Gnade und die Freiheit, nicht Zwang zum Handeln, Gelassenheit, nicht Getriebenheit. Erwartend zu bleiben, statt ständig fordernd. Und sich einzulassen auf diese unverfügbare Liebe des Kindes, die sich eben nicht rauben lässt, sich nicht nehmen lässt, sich nicht fordern lässt. Dafür steht das kleine Kind. Vielleicht können wir noch einmal dann zurück auf dieses Bild, genau, das dort in der Mitte steht. Bewegung vom Rande her, glaube ich, ist diese tiefe Solidarität mit den Ärmsten. Und es ist die größte Weisheit, daher die Könige und die Ärmsten. Beide, glaube ich, beides fällt gewissermaßen ineinander. Den untersten Hirten, den ausgestoßene Kreatur, in mir zu finden, im anderen oder durch den anderen, ist zugleich die größte Weisheit, die mich dann fähig macht, diesen inneren Drang, der ja richtig ist, der ja Richtiges will, der im Grunde ja nur Liebe einfordert, eben nur die falschen Mittel sucht, diesen inneren Trieb vom Rand her in die Mitte zu folgen und ihm nachzugehen. Ich denke, wenn wir so auf andere Menschen zugehen können, sie mitnehmen können in diese Bewegung vom Rand in die Mitte hinein, bleibt nichts ungetan, auch wenn wir damit nicht Not und Elend der Welt einfach abstellen können. Aber es geschieht dann nicht mehr, sagen, von oben herab, sondern auf Augenhöhe, gemeinsam, ohne Unterschied, ohne Ansehen der Person, der Rasse, des Standes, des Wissens, der Bildung, des Haben, des Besitzens, also des Reichtums, sondern einfach, weil wir alle zusammengehören als Menschen, die sich ihrer tiefsten Not bewusst sind und spüren, wo sie diese gelindert bekommen. Ich darf Sie jetzt einladen, noch mit uns die Komplett zu beten und darauf hinweisen, dass der nächste geistliche Abend am 17. Dezember stattfindet, und zwar mit Ludger Höller, der als Diakon in der Kolpingwerkstatt arbeitet, wo eben junge Leute, die eher am Rand stehen, noch zu einer beruflichen Existenz geführt werden und der das vielleicht dann auch noch praktisch, ein bisschen praktischer ausfüllen kann, als ich es jetzt mit meiner doch noch rudimentären praktischen Erfahrung.